Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Das Thema Krankenhausreform beschäftigt uns seit geraumer Zeit. In NRW sind die Leistungsgruppen bereits eingeführt. Vor allem mit dem Ziel, komplexe Eingriffe mehr und mehr zu zentralisieren und so die Qualität der Versorgung zu verbessern. Die Gastroenterologie ist davon bisher nicht betroffen und man könnte jetzt sagen, das ist gut so. Andererseits bedeutet es, dass unsere komplexen Leistungen, wie zum Beispiel die ERCP, um die es heute gehen wird, unter dem Radar laufen und vielleicht sogar drohen, in die allgemeine innere Medizin abzudriften. Was aber würde dies für die Versorgungsqualität bedeuten? Mein Gast heute ist Ludger Leifeld, Chefarzt am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Und Sie kennen ihn bereits aus unserer Folge zum AOP-Katalog 2023, den er uns vorgestellt hat. Herzlich willkommen, lieber Ludger.
Hallo.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, sehr gerne.
Ludger, du bist Leiter der DGVS-Kommission Qualität und ihr habt gerade ein Papier publiziert zum Thema Einfluss der Spezialisierung auf die Erfolgs- und Komplikationsrate bei der ERCP. Ich habe jetzt einleitend schon so ein bisschen die Situation geschildert, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal ganz konkret schildern, warum dieses Paper jetzt?
Ja, Petra, wir kommen hier mit unserer Kommission plötzlich in Themen rein. Das hatte ich mir damals gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, das ist ein harmloser Job, den ich übernehme mit der Kommission. Aber wir sind ja doch irgendwie bei so Themen, die so ein bisschen brennen auch. In dem Fall ist natürlich jetzt das Thema die Krankenhausstrukturreform. Und da ist das Thema der Zuordnung der Leistung zu den jeweiligen Bereichen und da natürlich der Zuordnung zu spezialisierten komplexen Gastroenterologie. Und wir hatten das ja erarbeitet und auch publiziert, dass die Gastroenterologie, die DGVS, der Vorstellung ist, dass die ERCP ein integraler und wichtiger Bestandteil der komplexen Gastroenterologie ist, für die man ja einen Antrag stellen muss und für die eben auch grundsätzliche Leistungen Voraussetzungen sind, die wir definiert haben. Zwei Fachärzte müssen da sein, es muss eine 24-Stunden-Endoskopiebereitschaft an jedem Tag vorhanden sein, es muss beispielsweise eine Endosonographie und ähnliches da sein. Und für uns war es ja eine Selbstverständlichkeit, dass die ERCP als eine der wichtigen und auch komplikationsträchtigsten Untersuchungen dieser komplexen Gastroenterologie zuzuordnen ist. Und so waren wir dann sehr überrascht, kann ich glaube ich sagen, als wir dann vom INEC hinterfragt bekommen haben, ob das sinnvoll ist, ob das tatsächlich unsere Vorstellung ist, die ERCP zur komplexen Gastroenterologie zu nehmen. Und wir wurden mit Zahlen konfrontiert, dass die ERCP derzeit von, so war die Aussage, von 800 Krankenhäusern mit 1000 Standorten durchgeführt wird, weitaus mehr als es Gastroenterologien, die so bezeichnet sind, eben gibt. Das heißt, wir haben derzeit schon eine Versorgungssituation, dass es viele Häuser gibt, die wenige ERCPs machen und auch außerhalb von dem, was wir uns als komplexe Gastroenterologie vorstellen. Und das haben wir als ein Problem empfunden, insofern, als dass die Refinanzierung natürlich auch sehr stark an der ERCP liegen wird. Und keiner, der sich damit beschäftigt hat, konnte sich auch nur annähernd vorstellen, eine Gastroenterologie ohne ERCP durchzuführen, dass sie also der allgemeinen Inneren auch zugeordnet wird. Das ist erstmal der formelle Hintergrund, warum jetzt überhaupt diese Festlegung der DGVS, die ja durch alle Gremien gegangen ist und jetzt publiziert ist. Und wenn man sich dann damit doch beschäftigt und nochmal anguckt, was bedeutet das denn und woran hängt die Qualität der DGVS, und genau das ist ja doch auch der Auftrag, den wir in der Kommission haben, dass wir uns um die Qualität der Gastroenterologie kümmern, merkt man sehr schnell, es gibt eben einen erheblichen Einfluss von Fallzahlen, von Spezialisierung und von Ähnlichen auf die Qualität der ERCP, sodass uns das nicht gleichgültig gemacht hat, und das war alles zusammen eben Anlass, diese Publikation und damit halt eben auch unser, das ist ja mehr ein Statement der gesamten DGVS, vom Vorstand auch mit unterstützt, publiziert haben.
Jetzt gibt es ja zu den Mindestzahlen in der Viszeralchirurgie zum Beispiel lange ausführliche Evidenzberichte, professionell vom ICWIC im Auftrag des GBA durchgeführt. Alles ein Background, den es in der Gastroenterologie bisher nicht gibt. Also wie gesagt, wir laufen unterm Radar. Und was ihr mit eurem Paper ja jetzt versucht, ist eigentlich, wir können sagen, es ist eine komplexe Leistung, aber euer Paper soll ja die wissenschaftliche Begründung liefern, dass es eine komplexe Leistung ist. Und deswegen würde ich schon ganz gerne nochmal auf die Literaturanalyse eingehen, die ihr ja da vorgenommen habt. Vielleicht erst nochmal, ja ganz grob, die ERCP ist komplikationsträchtig. Was sind die Komplikationen und warum machen diese Komplikationen die ERCP zu einer komplexen Leistung?
Ja, Petra, also jetzt zunächst mal zum ersten Kommentar, was du gesagt hast. Wir hinken da natürlich hinterher. Die Chirurgie ist mit dem Thema Mindestzahlen viel weiter als wir. Das hat gute Gründe. Alles, was wir machen, ist im Vergleich zu vielen, was chirurgisch läuft, eher im niedrig komplikativen Bereich. Und das gilt auch für die ERCP. Natürlich ist eine ERCP nicht so gefährlich wie, was weiß ich, eine Ösophagusresektion oder wie eine Whipple-OP. Von daher sind wir da weit von entfernt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Eingriffe hätten, die eben Komplikationen machen können. Und da gehört sicherlich die ERCP mit dazu. Und du hast gefragt, was gibt's für Komplikationen? Das ist ja sehr gut publiziert in verschiedensten Studien und altbekannt. Wir haben so Komplikationsraten der ERCP, die liegen so zwischen 7-14%. Wobei man sich wundert, jetzt so auch im Rahmen der Literaturrecherche jetzt hier zu dieser Arbeit fanden wir auch ganz aktuelle Studien, die Komplikationsraten von 20 prospektiv oder sogar von 25% der ERCPs hatten. Und welche Komplikationen sind's? Wenn wir mal so eine aus Österreich zum Beispiel nehmen, die hatte eine prospektive Analyse, ich glaube von so 50.000, 60.000 ERCPs. Da haben sie in dem Fall 10%ige Komplikationsrate gehabt. Mit der Pankreatitis als dem wichtigsten war in dem Fall 4%. Die Blutung war in dieser Studie auch 4%. Pankreatitis schwankt immer, sicher die wichtigste Komplikation. Andere haben mehr so 5-7% Pankreatitis-Raten. Dann die Blutung, seltener die Cholangitis. Und dann zu beachten natürlich auch kardiopulmonale Ereignisse. Das sind ja mitunter auch ältere Menschen, die dann halt auch eine Kurznarkose brauchen. Die Perforation ist selten. Die gibt es auch. In dieser Studie war sie unter 1%, bei 0,6%. Aber das sind so die wichtigen Komplikationen, die wir haben, die nicht alle abhängen von Mindestzahlen oder Ähnlichem.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde trotzdem erst mit den Mindestzahlen starten. Das war der Ausgangspunkt für eure Studie, dass ihr eigentlich eine signifikante Korrelation zwischen ERCP-Volumen und Behandlungserfolg eigentlich unterstellt habt, beziehungsweise auch das ist bekannt, aber ihr habt es jetzt nochmal analysiert. Kannst du diese Daten vielleicht nochmal genau darstellen? Also auf welche Zahl laufen wir denn dahin? Also du hattest eben schon gesagt, es gibt 1000 Standorte. Wenn man die ERCPs mal, die wir machen, insgesamt verteilt, dann sind das im Schnitt 65 ERCPs, glaube ich, pro Abteilung. Aber was ist denn dann die richtige Zahl? Auf was läuft das hinaus? Wie ist dieser Zusammenhang zwischen ERCP-Volumen und Behandlungserfolg?
Zahlen sind immer so ein schwieriges Thema dabei. Die sind natürlich alle arbiträr. Ja, wo ist genau die Grenze? Das hängt ja auch dann von Untersuchergeschick ab und ähnlichen Themen, von der Ausbildung, die man da so hat und ähnliches. Und die Zahlen sind auch uneinheitlich in den Studien gefasst worden. Also wir müssen unterscheiden jetzt zwischen den Zahlen, die der einzelne Untersucher pro Jahr macht, zum Erhalt der Kompetenz, und den Zahlen, die man braucht, um überhaupt erstmal in die Lage versetzt zu werden, überhaupt eine ERCP durchzuführen. Also wir haben den Kompetenzerwerb als das eine und dann den Erhalt der Fähigkeiten, denn die gehen natürlich über die Jahre auch verloren, wenn man zu wenig erzipiert. Und was den Kompetenzerwerb angeht, gibt es doch erstaunlich viel an Studien, die sich damit beschäftigt hatten. Und das wissen wir alle, das ist gar nicht so einfach. Wer fängt denn an, eine ERCP zu lernen? Das ist ja nicht jetzt, sage ich mal, der Beginner in der Ausbildung, sondern in der Regel fängt ja der Kompetenzerwerb dann so im Oberarzt- oder im fortgeschrittenen Assistenzarztniveau an, dass man überhaupt anfängt mit einer ERCP. Also die mit der ERCP anfangen, die können schon richtig endoskopieren. Die können gut koloskopieren in aller Regel. Die brauchen auch die Endosono beispielsweise. Die ist auch extrem schwer zu erwerben. Und die Leute, die das dann schon erworben haben und die dann im Betrieb sind, dazu sind Meta-Analysen da, die eben mit unterschiedlichen Zahlen agiert haben. Was jetzt die Zentrumszahl angeht, hatten wir da Zahlen so von 200 bis teilweise 500 ERCPs pro Jahr. Und so aus einer ganz aktuellen Meta-Analyse hatten wir uns dann auf eine relativ moderate Zahl von 200 pro Jahr geeinigt, dass da wahrscheinlich die Evidenz so am besten ist, um zu unterscheiden, ob ein Zentrum genügend macht oder nicht.
Da darf ich mal ganz kurz zwischenfragen. Reden wir jetzt von 200 pro Zentrum oder 200 Zentrum pro Untersucher?
Ja, die Zahlen zu pro Untersucher sind so ein bisschen schlechter. Da haben sich nicht alle zu geäußert, wenn sie im Zentrum sind. Und es muss auch das gesamte Team sich auskennen. Das ist ja nicht nur der Einzelne, der es kennen muss. Es muss ja auch die Pflege muss es kennen und so weiter. Aber in Zentren drin sprechen viele von so mindestens mal 50 ERCPs pro Jahr, um die erworbene Kompetenz zu erhalten. Das reicht nicht zum Ausbau. Das reicht nicht, um ein Superspezialist zu werden und die hochkomplexen Dinge zu machen. Aber wer schon kann, der müsste mindestens in dieser Größenordnung ERCPs durchführen, um weiterzukommen. Und um es zu erwerben, da gab es aufwendige Untersuchungen, jetzt publiziert beispielsweise von den GI Endoscopy 2018, die haben dann ein ziemlich großes Programm von der ASGE analysiert und angeguckt. Die sprachen von 255 ERCPs, die man bräuchte, nicht um der Superspezialist der ERCP zu sein, aber um so Basiskenntnisse zu haben. Den kann man alleine loslassen, am Wochenende macht er schon mal eine Notfall-ERCP für Steine oder ähnliches. Das ist so, dass in dem Fall die ASGE sich darauf festgelegt hatte, dass das Zahlen sind, die relativ belastbar sind, um zu starten.
Das sind große Zahlen. Also steht denn da nicht die Spezialisierung im Widerspruch zu den Möglichkeiten einer Weiterbildung? Also können wir mit der Spezialisierung dann überhaupt noch die Leute dann ausbilden, die wir brauchen, wenn wir diese Zahlen erreichen wollen pro Weiterzubildendem?
Das Thema ist natürlich heikel und schwierig. Ja? Wie kriegen wir die Weiterbildung hin und wie werden wir dem gerecht, diesem Anspruch, das alles hinzubekommen? Und das wird ja umso schwieriger, je mehr zerfranst sozusagen das ganze Angebot ist, wenn es dann halt eben Kliniken gibt, die 50 bis 100 ERCPs machen, dann ist kaum vorstellbar, dass da eine suffiziente, echte Ausbildung stattfindet, denn das sind ja so Zahlen, die braucht schon der Einzelne, der es dort anbietet. Beispielsweise der Chefarzt, der es in einer großen Klinik gelernt hat, der dann eben möglicherweise eine kleinere Klinik, eine spezialisiertere Klinik für andere Dinge eben dann führt und da sind so 50 bis 100, ist das ja schon der Kompetenzerhalt, den er persönlich braucht, um das alles darzustellen. Das ist ja weit entfernt davon, ein großes Team auszubilden oder andere weiterzubilden. Und ja, das ist dann eine zu diskutierende Problematik, die Weiterbildung. Wie kriegt man das hin?
Ja. Ne?
Kann jeder ausgebildet werden hin zum ganz spezialisierten Endoskopiker?
Ja.
Das ist das nächste Thema.
Das ist ja genau, also man muss ja die Waage halten und ich erinnere mich an die Diskussion um die Musterweiterbildungsnovelle und neue Ordnung, dass ja bewusst keine Zahl im Facharzt steht, sondern der Kompetenzerwerb angeboten wird, genau um diese Freiheit zu geben, praktisch mit echten und realen Zahlen auch eine vernünftige Weiterbildung machen zu können, unabhängig davon, dass ich dann später vielleicht an einem spezialisierten Zentrum arbeite, was in hochvolumig ERCPs durchführt.
Die Frage ist ja, braucht jeder hinterher die Fähigkeit, eine ERCP durchzuführen? Muss die überall angeboten werden? Wie sieht das aus? Wie ist es auch im niedergelassenen Bereich, wenn wir jetzt ambulantisieren? Wie viele werden dort tatsächlich ERCPs durchführen? Muss es jeder können? Das sind die ganz großen Diskussionen, die werden wir in Zukunft sicher zu vielen anderen Themen auch noch haben in der Gastroenterologie. Aber jetzt poppt es natürlich genau hier auf beim Thema der ERCP. Das ist richtig, ist auch ungelöst, muss man auch sagen.
Genau, ist auch für andere Fachbereiche ungelöst. Da sind wir, glaube ich, nicht alleine, aber ich glaube, der erste Schritt oder vielleicht ist der prioritäre Schritt jetzt erstmal, dass wir sagen, wir brauchen überhaupt eine Spezialisierung, unabhängig wie komplex sich dann das Thema Weiterbildung darstellt. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt relativ hohe Anforderungen an die Zahl, die ERCPs, die ich brauche, um wirklich die Kompetenz zu erwerben. Gibt es denn irgendwie Empfehlungen, wie ich so eine Weiterbildung gut strukturiere, um das unabhängig von der Zahl auch zu unterstützen?
Wir haben ja eine hochaktive eigene Sektion Endoskopie, die sich da auch intensiv drum kümmert und es gibt viele, die es ausbilden. Wir bilden es hier auch aus und der Schritt hin, eine ERCP durchzuführen, ist zeitaufwendig. Ich erlebe das ja auch selber, wenn ich hier Oberärzte, junge Oberärzte ausbilde, was für eine andere Welt das ist, mit der Seitblickoptik überhaupt erstmal bis zur Papille zu kommen zum Beispiel, ja, durch den Ösophagus durchzukommen, ohne eine Schädigung des Ösophagus zu haben, wenn wir nicht gerade ausgucken. Das sind ja erstmal die ersten Schritte überhaupt, dann stabil vor der Papille zu stehen, die Position zu halten, auch wenn man da mit irgendeinem Katheter reingeht und dann auch erstmal den ersten Stentwechsel überhaupt durchzuführen bei schon papillotomierten Patienten. Das braucht ja alleine schon etliche Wochen bis Monate, bis das jemand, der sonst schon sehr gut endoskopiert, das überhaupt kann. Und dann kommen ja eigentlich erst die richtigen Schwierigkeiten. Die Erst-ERCP bei den Patienten mit einer nativen Papille, da passieren ja dann auch die Komplikationen, die Pankreatitis, die Perforationen. Und man muss eben immer damit rechnen, dass eben es nicht die einfache ERCP ist. Man muss damit rechnen, dass zum Beispiel die Papille in einem Divertikel liegt. Man muss damit rechnen, dass da ein Tumor ist. Da muss man irgendwie durchkommen. In der Cholangitis muss es dann halt eben auch klappen. Die können voroperiert sein. Wir können plötzlich einen Klätzchen-Tumor haben, den wir da sehen. Ne? All das ist schwierig und das sind dann die erhöhten Schwierigkeitsgrade und das wissen wir ja ganz häufig gar nicht, wenn wir mit der ERCP anfangen. Dazu kommt, dass wir fest der Überzeugung sind, dass jemand, der ERCPiert, auch in der Lage sein sollte, den Gallengang mit der Endosonographie zu beurteilen. Das ist, glaube ich, das haben wir auch sehr betont in dem Paper, das gehört zusammen, das ist ein Tandem. Denn wir haben ja unterschiedliche Ansprüche an die ERCP. Also vielleicht gehen wir mal durch die Ansprüche, die wir haben. Der erste Anspruch ist, so wenig ERCPs wie möglich. Wir wollen das ja vermeiden, dass es überhaupt zur Komplikation und zur Post-ERCP-Pankreatitis kommt. Und wir wollen eben nicht mehr wie früher diagnostische ERCPs machen. Das ist auch ein Problem mit den Mindestzahlen. Wenn wir jetzt uns, wir haben ja gar nicht die Mindestzahl gefordert, sondern die komplexe Gastroenterologie gefordert. Mhm. Wir wollen nicht die Mindestzahlen, sonst hat jemand im Durchschnitt immer 180 gehabt und macht die ERCP nochmal, um 20 mehr zu kriegen, wenn er selber weiß, eigentlich muss man es nicht tun. Mhm. Wir wollen möglichst wenig ERCPs und dafür brauchen wir die Endosonographie. Wir fordern ja auch, dass eine Endosonographie durchgeführt wird, wenn ein Stein vielleicht ja die Nacht schon wieder durchgerutscht ist und am nächsten Tag ist der Stein schon weg, aber die Werte sind noch hoch. Das gehört zusammen, die diagnostische und hinterher auch die therapeutische. Mhm. Was fordern wir als nächstes? Wenn wir ERCPieren, fordern wir eine möglichst hohe primäre Erfolgsrate. Das heißt, dass der, der es macht, dem soll es auch gelingen. Das wird auch gemessen. Und dazu haben wir ja genau die Daten, kann ich gleich zu sagen, wie die aussehen. Also die Kanulierung soll klappen, aber nicht nur das. Man soll auch den Stein nach Möglichkeit beim ersten Mal rauskriegen, ohne dass es dass was Schlimmes passiert. Der Stent soll tatsächlich erfolgreich in den richtigen Gang reingelegt werden. Also der primäre Erfolg ist das Zweite, was wir uns wünschen. Nach Möglichkeit eben, ohne dass er dann direkt verlegt werden muss ins nächste Zentrum. Das ist ja für den Patienten auch eine Belastung, wenn er dann hin und her gefahren wird. Wir wollen dabei kurze Krankenhausaufenthalte, wir wollen wenige ungewollte Wiederaufnahmen. Zu all diesen Themen gibt es Daten. Und wenn wir es dann machen, wollen wir eine möglichst geringe Komplikationsrate. Ist klar, das ist klares Ziel. Und als nächstes, wenn Komplikationen eintreten und sie treten überall und in jedem Zentrum ein, dann sollte das Zentrum erstens die Komplikationen schnell erkennen, sollte da erfahren drin sein und sollte die Komplikationen nach Möglichkeit selbst beherrschen können und nicht dafür verlegen müssen. Denn in der Komplikation, wenn es dem Patienten schlecht geht, zu verlegen oder ein neues Team muss sich des Patienten annehmen, ist ungünstig. Und das sind vier große Ziele und dem gilt das Ganze. Um dem gerecht zu werden, glauben wir, braucht man die Spezialisierung.
Die Spezialisierung. Du hast jetzt zum Teil strukturelle Voraussetzungen wie zum Beispiel den endoskopischen Ultraschall angesprochen, wichtig zur Indikationsstellung. Kann man sich denn überhaupt dann vorstellen, also weil Strukturvoraussetzungen werden ja auch in den Kriterien der Leistungsgruppen, der Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie beschrieben, kann man sich denn überhaupt vorstellen, dass diese Strukturvoraussetzungen außerhalb einer solchen Leistungsgruppe, die so definiert ist, dann noch garantiert sind?
Schwierig vorstellbar außerhalb der komplexen Gastroenterologie von dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist schwierig vorstellbar. Also es muss ein gewisses Maß an Spezialisierung da sein. Das heißt ja auch dann Vertretungsmöglichkeit mit mehr als nur einem, wir haben ja sogar drei Gastroenterologen gesagt, die man benötigt, die komplexe Gastroenterologie abzubilden. Die Endosonographie gehört mit dazu, wir haben es gerade genannt, die Notfallbereitschaft halten wir hier auch für absolut notwendig. Die Cholangitis muss im Zweifel beim septischen Patienten auch nachts beherrscht werden können, dafür muss eine Endoskopiebereitschaft da sein. Und das ist ja letztendlich die komplexe Gastroenterologie und das sind dann die Strukturvoraussetzungen. Und wir sagen ja auch nicht, wir haben ja diese 200 genannt als eine mögliche Zahl, aber eigentlich fordern wir das nicht. Wir fordern eben nicht nur so auf diese einzelne Zahl zu gucken, sondern auf die gesamte Struktur, die dahinter steckt. Und das führt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisch zu Mindestzahlen. Davon gehen wir aus und wir finden es auch ziemlich schwierig, jetzt in den Versorgungen festzulegen, beispielsweise im ländlichen Bereich, dann mag da halt eben in einer gewissen Erreichbarkeit eine Klinik sein, die hat dann von mir aus 175, aber sie ist sonst gut aufgestellt, hat gute Gastroenterologie und hat dann ihren Stellenwert dort. Also Mindestzahl alleine, glauben wir, ist nicht der beste Weg, sondern eben diese Strukturvoraussetzung.
Klares Plädoyer dafür, die ERCP gehört in eine Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie und egal, ob eine Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie kommt oder nicht, auch das ist ja immer noch für uns eine Blackbox. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber die Strukturkriterien, die da beschrieben sind, die müssen auf jeden Fall gegeben sein. Also nicht nur das Volumen, sondern auch die Strukturvoraussetzungen sind wichtig.
Das ist ein klares Statement der DGVS, die wir hier auch formuliert haben.
Welche Gefahren siehst du denn jetzt? Also klar, es geht vor allem um Versorgungsqualität. Das hast du, glaube ich, gerade sehr deutlich dargelegt, dass eine gute, hochqualitative, patientenorientierte ERCP nur unter diesen beschriebenen Voraussetzungen möglich ist. Welche Gefahr siehst du denn vielleicht auch für das Fachgebiet oder die Gastroenterologie als Gebiet, wenn die ERCP aus dieser komplexen Gastroenterologie rausfallen würde?
Ich hole mal aus für zwei Dinge, die wir damit erreichen wollen. Das eine hast du gefragt, beim anderen antworte ich einfach obendrauf. Was erreichen wir jetzt mit dem? Wir haben jetzt ja verschiedene Studien, das hatte ich genannt. Ich berufe mich jetzt mal auf die letzte Meta-Analyse aus dem Jahr 23, was das Thema angeht. Da sind über 30 Studien reingenommen worden, davon 14 prospektive Studien, 17 retrospektive Studien. Und die haben dann analysiert und hatten diese 200 ERCPs pro Jahr mal als einen ganz guten Wert gemacht. Und was haben Sie damit berechnet? Was für Vorteile haben wir damit, wenn wir eben im Zentrum das machen? Das Primäre ist, dass wir deutlich höhere primäre Erfolgsraten haben. Das, was ich gerade beschrieben habe, DRCP wird durchgeführt und führt zu dem Ziel, was wir eben haben, zum Beispiel einen Stein rauszuholen und einen Stent reinzutun. Und die Odds Ratio sah so aus, dass wir eine 80% höhere Erfolgsrate haben, wenn wir in Zentren das durchführen, im Vergleich zu Nicht-Zentren. Und das zweite große Thema ist die Komplikationsrate. Auch die Komplikationsrate sinkt, allerdings nicht in dem, wo alle immer dran denken. Die Pankreatitis ist wahrscheinlich relativ unabhängig davon oder lässt sich so in diesen Studien nicht ganz rausrechnen. In den Zentren war es gleichzeitig eben so, dass in den Zentren, und da gab es eine Studie, die das gezeigt hat, eben auch doch die komplexeren Fälle eben behandelt wurden. Und dieser Effekt ist dann so groß, die schwierigeren Patienten haben mehr Komplikationen und das hat dann zu so einem Plus-Minus wahrscheinlich in den Zentren geführt. Also die Pankreatitis-Rate ist in den Zentren nicht unbedingt besser und in den Studien hat sich das nicht gezeigt, sehr wohl aber die anderen Komplikationen. Perforationen und vor allen Dingen Blutungen waren häufiger. Es war gleichzeitig ein signifikanter Unterschied in der Krankenhausaufenthaltsdauer und es war ein signifikanter Unterschied, was die ungeplanten Wiederaufnahmen angeht. Mhm. Also das ist das, was wir erreichen können, wenn wir die ERCP zentralisieren. Und das Zweite, damit haben wir angefangen mit dem Podcast über dieses Thema, was passiert, wenn die komplexe Gastroenterologie die ERCP verliert. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein ganz dramatisches Problem. Wir hätten ja dann nicht die Vorhaltekosten, wenn das System so kommt, wie Herr Lauterbach das so ankündigt, für die komplexe Gastroenterologie, sondern es wird letztendlich verwässern in allen möglichen allgemeinen Inneren. Diese Refinanzierung, die die Gastroenterologie auch braucht für viele, viele Leistungen, die auch unterfinanziert sind, würde, glauben wir oder befürchten wir und haben Angst davor, würden deutliche Refinanzierungsprobleme für die komplexe Gastroenterologie machen und damit auch das Fachgebiet durchaus gefährden.
Befinden wir uns denn in so einem Scheideweg? Also entweder hochspezialisierte Versorgung oder Versorgung in der Breite? Also gibt es jetzt eine Entweder-Oder-Gastroenterologie in der Zukunft?
So, ich bin äußerst optimistisch, was die Versorgung durch die Gastroenterologie in Deutschland angeht. Ich finde, wir sind da extrem gut aufgestellt. Wir werden auch das hinbekommen, dass es eine ausreichende Versorgung geben wird. Es gibt sehr, sehr viele gut ausgebildete Gastroenterologen. Ich sehe da jetzt nicht die Schwierigkeit, dass wir nicht genug Ärzte oder eben auch Häuser hätten, die das alles darstellen können. Das ist schon so. Es mag aber trotzdem für den einen oder anderen möglicherweise, falls es so kommt, schmerzhaft sein, dass dieses Hobby, die ERCP durchzuführen, möglicherweise, man kann es ja weitermachen, aber es wird nicht refinanziert werden dann. Und es gibt dann eben möglicherweise für die allgemeine Innere nicht mehr diese Vorhaltekosten und damit dann Schwierigkeiten in der Refinanzierung außerhalb der Gastroenterologie, wenn es denn so kommt, wie die DGVS das jetzt vorschlägt.
Ja, also vielen Dank, Ludger. Eine super Einschätzung, spannende Daten. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, gerade die zuletzt genannten Daten alle nachzulesen in der Publikation, die wir natürlich auch hier verlinken in den Shownotes, dass es letztendlich um Versorgungsqualität geht, um die Ziele, die du ja jetzt mehrfach irgendwie betont hast. Es ist eine ganz interessante Diskussion, die wir ja eigentlich auch in allen Gremien über Monate schon führen, wie wir darauf kämpfen, diese spezialisierten, hochkomplexen Leistungen in der Gastroenterologie auch im Fach abzubilden und auch in der Politik und der politischen Diskussion abzubilden. Ja, ich glaube, ich würde mal an die Hörer und Hörerinnen mich zuletzt wenden. Was sagen Sie denn und in welche Richtung soll die DGVS sich da aufstellen? Wir sind da sehr interessiert an einer breiten Diskussion. Dir, Ludger, erstmal herzlichen Dank. Ich fand, das war ein super spannender Podcast. Ja, und ich denke, das ist ein ongoing Thema, was wir vielleicht nochmal an anderer Stelle weiterführen werden.
Vielen Dank, Petra.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.